Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zu dieser internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, nach wie vor aus Ho Chi Minh City, aus dem alten, dem vormaligen, kolonialistisch, noch immer etwas angehauchten Saigon am Montag, den 22. April 2024. Die Botschaft Südvietnams, die Botschaft Vietnams an die Welt kann für geschichtsinteressierte und für geschichtsbewusste Menschen nur heißen, nie wieder Krieg. Der Wahnsinn des Krieges und der Krieg ist vor allem ein Hexenkessel der Irrtümer, der Missverständnisse und der Verblendungen, weil er eben die Emotionen lavamäßig, vulkanisch hochkochen lässt und damit eben den Verstand narkotisiert, zum Teil geradezu ausschaltet. Wenn man sich das noch einmal vergegenwärtigt, meine Damen und Herren, wie die Amerikaner aufgrund von Lügen, Fehlbeurteilungen hier mit 500.000 Soldaten, mit Napalmbomben, mit gigantischem Sprengmaterial in Erscheinung getreten sind. Ich meine, sie haben über Vietnam mehr Bomben abgeworfen als gesamthaft über ganz Europa im Zweiten Weltkrieg. Jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen. Man hat mit Napalmwaffen ganze Landstriche eingeäschert, Menschen verbrannt, unbesehen, ob es sich um Kämpfer, Frauen, Kinder, Greise, Babys handelte. Das sind Kriegsverbrechen, die nie geahndet worden sind, die hier immer noch in der Erinnerung, wenn auch mit erstaunlich wenig Verbitterung, haften geblieben sind. Der Krieg ist eine Chronik und oft auch das Resultat von Irrtümern. Und deshalb wäre es doch eigentlich angezeigt, wenn man auch nur einen Hauch, ein paar Spurenelemente aus der Geschichte lernen möchte, dass man bei Kriegen, vor allem dann, wenn man das Privileg hat, nicht mitkämpfen zu müssen, und das ist uns ja gegeben hier als Außenstehende, wenn wir nach Gaza blicken oder in die Ukraine, dass wir da etwas demütiger und im Urteil zurückhaltender blieben und uns auch um eine gewisse Ausgewogenheit bemühten. Allerdings, wenn ich da so etwas in die Landschaft hinausblicke, meine Damen und Herren, scheint davon nicht gerade sehr viel übrig geblieben zu sein. Wobei, ich empfehle allen, einmal eine Vietnamreise zu machen und sich da die entsprechenden Kriegsgebiete anzuschauen und da mit ein paar Leuten zu reden. Da würde man vielleicht geheilt von der einen oder anderen überambitionierten, kriegsgurgelnden Obsession. Übrigens, verpassen Sie nicht meine Sondersendungen zum Vietnamkrieg. Ich mache da im Rahmen meines Aufenthalts ein paar Einschaltungen. Wir haben gestern über die Villa des einstigen Oberkommandierenden William C. Westmoreland, der US-Streitkräfte, gesprochen. Heute werde ich Ihnen die Coogee-Tunnels präsentieren. Das sind die REDUI-Systeme, das ist wie das Schweizer Alpen-REDUI, ein unterirdisches Bunkersystem, das da ausgehoben wurde von bloßen Händen. Unglaublich, eine unterirdische Bunkerzivilisation gewissermaßen, mit der es den Südvietnamesen gelungen ist, die überlegene Superweltmacht Amerika, die Atommacht Amerika, in die Knie zu zwingen, unter anderem. Also das ist der Widerstand und dort bündelt sich auch in dieser extrem strapaziösen Art der Kriegsführung bündelt sich auch der Widerstands- und Selbstbehauptungswillen der Vietnamesen damals, der Gegner der Kolonialmächte, sei es nun Frankreich oder später Widerwille, muss man allerdings sagen, der Vereinigten Staaten von Amerika. Die wollten ja nie als Kolonialist auftreten. Am Schluss, tragischerweise, wurden sie genauso empfunden. Morgen dann über das Präsidentenpalais hier im alten Saigon. Wichtig, ein Spiegelbild geradezu der vietnamesischen Geschichte. Eine Zahl ist mir heute in den Nachrichten besonders heftig aufgefallen, auch vor dem Hintergrund jetzt meiner Erlebnisse. 2.443 Milliarden Dollar weltweite Militärausgaben, so viel hat es noch gar nie gegeben. Eine unglaubliche Zahl, noch nie wurde so viel für Waffen investiert. Da jubeln natürlich einige, die sich eine goldige Nase verdienen, aber auf der anderen Seite haben wir dann Hekatomben von Blut, Ozean. Ozeane von Blut, die das produziert. Das ist eine ganz üble, eine ganz schlimme Geschichte. Und jetzt hat ja der Kongress der Vereinigten Staaten auch noch beschlossen, 61 Milliarden an Waffenhilfe zu liefern an die Ukraine. Präsident Zelensky freut sich darüber natürlich, sagt, der Sieg rücke jetzt wieder in Griffnähe. Ich bin da etwas skeptischer in der Beurteilung, und in den Medien wird nun auch US-Ex-Präsident Donald Trump kritisiert, der hier eine etwas slalomartige Gummiposition an den Tag gelegt habe. Aufregung um die FDP. Die Bild-Zeitung deckt auf, es gebe da eine Urkunde, einen 12-Punkte-Plan, und das ziele im Grunde auf den Bruch mit der Ampel, auf eine Scheidungsurkunde ab, wie sich Markus Söder von der CSU ausdrückte. 12 Punkte, unter anderem Bürgergeldstreichungen für Faule und ein Einfrieren von Sozialhilfe. Der CDU-Programmchef Carsten Linnemann nennt das Lambsdorff 2.0 in Anspielung auf ein Wirtschaftspapier, das der damalige FDP-Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff 1982 veröffentlichte und damit im Grunde eine neue Weichenstellung ankündigte der FDP, nämlich dass man sich da abkehrte, dass man abrückte von der Koalition damals mit der SPD und eine neue Regierung mit der CDU gründete. Also vielleicht könnte es darauf hinauslaufen, dass Christian Lindner, der FDP-Chef, nun doch realisiert, dass die Regierung, in der er jetzt mitmacht, etwas linker ist als die Regierung, bei der er damals nicht mitmachte, weil sie ihm angeblich zu links war, damals noch unter Angela Merkel. Streit zwischen Rechtspopulisten, auch das eine Schlagzeile, die mir aufgefallen ist. Was ist da los? Marine Le Pen kritisiert die AfD. Man möge sich da um die deutschen Verhältnisse kümmern. Was ist der Skandal? Ja, die AfD macht eine Anfrage zu einer Inselgruppe im Indischen Ozean, die Inselgruppe Mayotte, zwischen Madagaskar und Mosambik gelegen, Größe ungefähr ein Zehntel von Mallorca. Und diese Inselgruppe beansprucht Frankreich für sich. Und daran äußerte die AfD gewisse Zweifel, sozusagen ein antikolonialistischer Vorstoß, der vor allem von linker Seite eigentlich bejubelt werden müsste. Darauf können Sie aber noch warten, bis Sie schwarz werden in der heutigen Parteienlandschaft. Und jetzt also gehen die aufeinander los, also vor allem die Franzosen da auf die AfD. Ehrlich gesagt verstehe ich da den Wirbel um diesen eben antikolonialistischen Vorstoß der AfD nicht so ganz. Noch immer hat die Hamas 130 Geiseln in ihrer Gewalt, und Israels Premierminister Netanyahu will den Druck hochfahren. Mal sehen, wie das jetzt herauskommt. Noch halten sich die Israelier zurück mit Vergeltungsschlägen gegen den Iran. Da ist bis jetzt noch keine klare Handlung abzusehen. Dann in der Welt habe ich einen interessanten Artikel gelesen über London. Dort braut sich auch etwas sehr Unheilvolles, etwas Ungemütliches zusammen. Der Bürgermeister ist ja ein Muslim, Sadiq Khan. Und jetzt gibt es Kritik, dass London für jüdische Engländer ein schwieriges, ein gefährliches Pflaster werden könnte. Und zwar haben wir jetzt seit einiger Zeit, im Grunde seit Ausbruch dieses Hamas, dieses Gaza-Kriegs, nach dem Terrormassaker der Hamas gegen Israel, hat man jetzt regelmäßige, auch riesige Demonstrationsumzüge, Hunderttausende von Pro-Palästina-Sympathisanten, die gehen da auf die Straße, und kürzlich hat nun ein Polizist einen sichtbar jüdischen Passanten aufgehalten und ihm gesagt, gehen Sie da nicht hinein, das könnte für Sie gefährlich werden. Ich habe nichts gegen Ihre Religion, überhaupt nicht, aber es ist hier sehr, sehr gefährlich. Und das hat natürlich einen Sturm der Entrüstung ausgelöst, dass hier sozusagen das Gewaltmonopol auf der Straße abgegeben wird an diese palästinenserfreundlichen Gruppierungen und deshalb jüdische Kreise nicht mehr sicher sein könnten. Das ist ein ganz großes Thema. Also wird hier zu wenig unternommen für den Schutz jüdischer Engländer. Dies ein großes Thema jetzt in England und sicherlich auch eines, das mit Blick auf die Migrationssituation in Europa zu denken geben muss. Dann habe ich noch etwas gesehen zum Thema Woke-Kultur, jene Schule, die sich da lösen möchte von Ottfried Preußler, die kritisiert da den weltweit erfolgreichen Kinderbuchautor, nicht nur wegen seiner NS-Vergangenheit, sondern auch, weil seine Bücher, wie heißt es hier, problematische Konfliktlösungen anbieten. Ja, das gilt im Grunde für jedes Märchen. Nehmen Sie Hänsel und Gretel, die schoppen ja die Hexe dann einfach in den Ofen hinein. Das ist jetzt auch nicht unbedingt nach dem Woke-Drehbuch sozusagen die verständnisfördernde, einvernehmliche Lösungsart im dialogischen Gespürschmie-Moment, sondern da geht es dann ziemlich fürchterlich und handgreiflich zu und her. Da sehen Sie, dass sich eben diese Woke-Kultur sehr stark ad absurdum führt. Und interessant auch dies, Kiffen ohne Tabak, der Drogenbeauftragte der Bundesrepublik ist gegen das Rauchen, dagegen kämpft er, aber das Kiffen soll nun gefördert werden. Auch hier werden Satiriker und Kabarettisten reichlich Stoff für ihre Programme finden. Aus übermittlungstechnischen Gründen halte ich die Sendungen aus Vietnam etwas kürzer und so bin ich bereits am Ende angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und verpassen Sie auf keinen Fall meine Einschaltung hier zu den Meilensteinen des Vietnamkriegs. Einen schönen Tag aus Ho Chi Minh-Stadt und reisen Sie auch mal nach Vietnam, ein Land, das gerade aufgrund seiner Kriegsvergangenheit sozusagen eine auch verschärfte und akute Brisanz und Aktualität für uns gerade in Europa derzeit demonstrieren kann auf fruchtbare Art und Weise. Bis bald.